Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen Sie zu Hause zu dieser Sendung und auch Sie im Studio. Herzlich willkommen. Dankeschön. Wir haben heute wieder eine Sendung mit großartigen Gästen und lauter spannenden Themen.
CDU-Chefin AKK wieder unter Beschuss. Dieses Mal bei der Frage, ist für stramm Konservative wie Ex-Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen kein Platz mehr in der Partei. Greta Thunberg. Vor einem Jahr beginnt ihr Kampf gegen den Klimawandel. Heute ist die Schülerin weltweit eine Ikone. Wie sehr verändert sie unser Leben? Im Einzelgespräch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder. Dieser Tag verändert die Welt. Am 19. August 1989 fliehen hunderte DDR-Bürger über die ungarische Grenze in den Westen. Eine von ihnen, unser Gast Cornelia Kupsch. Sie erklären, hinterfragen und diskutieren. Der Kabarettist Florian Schröder, die ARD-Moderatorin Anja Reschke und der Fokus-Kolumnist Jan Fleischhauer.
Und das ist eine gute Tradition dieser Sendung, dass wir am Anfang ein bisschen über die Dinge reden, die diese Woche eben geprägt haben. Oder eben, wie wir manchmal gerne wissen wollen, Herr Schröder, wer war denn für Sie in dieser Woche der oder die Gewinner?
Die Gewinner waren für mich die Soldaten, die jetzt umsonst Bahn fahren dürfen, weil ich habe gehört von Verteidigungsministerin AKK, sie müssen sichtbarer werden. Ich persönlich finde, es gibt andere Berufsgruppen, die ich dann auch gern sichtbar machen würde, einfach weil sie es verdient haben.
Welche?
Zum Beispiel ganz ernsthaft Altenpfleger, Leute, die im Krankenhaus arbeiten, finde ich auch, dass man die sichtbar machen sollte. Warum nur Soldaten? Das wäre mir persönlich fast noch wichtiger.
Das heißt, die dürfen auch umsonst an Bahn fahren. Gute Idee.
Die Frage absolut ist auch, warum sie sichtbarer sind, nur weil sie umsonst Bahn fahren.
Richtig. weil sie ja nur umsonst Bahn fahren können, wenn sie in der Uniform sind.
Ja, vielleicht
in der Kluft, wollte ich schon sagen.
Es ging, glaube ich, um eine Wertschätzung. Insofern, ja, wen würden Sie umsonst fahren lassen, Herr Fleischhauer, wenn es nur um die Wertschätzung ginge?
Journalisten?
Also.
Nein, wir sind ja auch mittlerweile eine umkämpfte, bedrohte Minderheit. Insofern,
oh je, weiß ich. Eine Runde Mitleid mit
jedem, der eine Wagenreihung-Änderung hinter sich hat.
Herr Fleischhauer, wer ist für Sie Gewinner oder Verlierer in dieser Woche?
Also Gewinnerin ist für mich die Bundeskanzlerin Angela Merkel.
Ihr habt doch gar nicht so viel gemacht diese Woche, oder?
Nee, aber es war eine schöne Woche für Sie. Weil ich glaube, ich meine, klar, sie denkt die ganze Zeit ans Land und dann an die Partei. Aber wenn man doch mal so vorgeführt bekommt, dass man nicht so leicht zu ersetzen ist durch eine neue Parteivorsitzende, und ich glaube, das hat dieses Wochenende und das hat die Woche gezeigt, dann ist das für eine Kanzlerin ein schönes Gefühl.
Sie reden von der neuen Parteivorsitzenden der CDU, Frau Kramp-Karrenbauer,
genau.
Die dann sowas wäre wie die Verliererin?
Ja, also ich glaube, sie hat alle Zweifel beseitigt an ihrer Nicht-Eignung fürs Kanzleramt.
Böse, böse. Frau Reschke?
Ja, also ich würde auch sagen, dass AKK die Verliererin ist, aber vor allem, weil Journalisten wie auch Herr Fleischhauer das so titulieren, weil man kann auch Frau Kramp-Karrenbauer anders sehen. Ich finde, sie ist in einer sehr schwierigen Rolle und ich finde dann, Frau Kramp-Karrenbauer kann man gerade sehen, wo wir gerade in Deutschland stehen. Sie steht in dieser Gretchenfrage, so wie halten wir es mit den Rechten, was soll ich machen? Und in dieser, sie hat das sicher kommunikativ
man muss
nicht optimal gelöst.
Also, aber es ging ja darum, dass sie über das langjährige CDU-Mitglied Hans-Georg Maaßen, der auch ehemaliger Verfassungsschutzchef ist, gesagt hat, auf eine Frage, Parteiausschlussverfahren, ja oder nein, der gehört eigentlich nicht mehr mit seiner Haltung in die CDU.
Naja, sie hat sowohl gesagt, nee, Parteiausschluss passt nicht zu uns, ja, als auch, aber die Werte von ihm passen nicht mehr zur CDU. Also so beides bedient. Und ich finde, in dieser Antwort, die nicht geschickt war und die sicher den Wahlkämpfern im Osten jetzt gerade nicht besonders gut tut. Aber ich finde, dass in dieser Antwort man merkt, in welcher schwierigen Situation man ist, weil es natürlich immer die Frage ist, wie gehen wir denn jetzt um mit den Leuten, die rechts sind. Ja,
aber oder was ist denn Maaßen? Ist der rechts? Ist der so rechts, dass denn der CDU keinen Platz hat?
Also er ist ja vor allem ein Mann, muss man doch sagen, der, ich weiß nicht, wie lange der Parteimitglied der CDU ist, aber jedenfalls, wenn
Jahre
er im
etwa
Osten unterwegs ist, sind die Seele voll. Und er ist einer der ganz
wenigen, mit vielen AfD-Mitgliedern.
Einer der ganz wenigen Leute, die in der Lage sind, den einen oder anderen Unionswähler davon abzuhalten, am Samstag oder am Sonntag in zwei Wochen für die AfD zu stimmen.
Genau, deswegen sage ich ja.
Wenn man also im Wahlkampf als Parteivorsitzende diesen Wahlkämpfer und damit auch die Wahlkämpfer in Ostdeutschland beschädigt, das ist natürlich irre. Mhm. Das ist irre. Und ich meine, sie hat dann nachher so gesagt, ja, sie hat ja nicht wirklich von Parteiausschluss gesprochen. Also wenn Ihr Chefredakteur gefragt wird, sagen Sie, die Frau Reschke, die muss man doch eigentlich mal kündigen. Und dann sagt er, nee, der NDR ist ein wahnsinnig liberales Haus, aber ich finde im Fall von Frau Reschke ehrlich gesagt, ja, also die hat schreibt schon dolle. Das hat eigentlich den Boden sozusagen verlassen, was wir beim NDR wollen. Dann sagen Sie nicht anschließend, ja, mein Chefredakteur beruhigt, mein Chefredakteur hat gesagt, immerhin, er ist für die Meinungsfreiheit. Nee, Sie gehen zum Anwalt und lassen sich anwaltlich beraten, weil Sie wissen, da ist was im Busche.
Moment, aber genau, der Herr Maaßen ist ja nicht bei der CDU angestellt. Das ist ja nochmal ein Unterschied, nein?
Ich bin auch nicht Verfassungsschutzpräsident und habe mich mit Tweets hervorgetan, die sich...
Was hat der Maaßen gemacht, Frau Reschke, vielleicht können Sie
sagen,
dass der für Frau Kramp-Karrenbauer jetzt offensichtlich ein Rechtsaußen
also ich,
ist? Was ist der, ein Rechtspopulist?
Ich muss davor eine Sache sagen, weil ja, sie hat das kommunikativ falsch gemacht, aber trotzdem sieht man doch gerade an dieser CDU das Problem. Du hast diesen Maaßen, der da im Osten erfolgreich ist und vielleicht auch Leute, die CDU so nicht mehr abholt. Hm. Aber er vertritt Sachen, mit der du eigentlich nicht klarkommst mit der CDU. Ja, natürlich. Herr Maaßen ist der...
Zum Beispiel?
Nur das ist ja das, was Frau Kramp-Karrenbauer gesagt hat.
Ja, aber was hat Herr Maaßen eigentlich gesagt,
okay,
was nicht gedeckt ist durch das CDU-Parteiprogramm?
Also, Herr Maaßen hat als ehemaliger Verfassungsschutzpräsident, darf man ja nicht vergessen, das heißt, er muss schon wissen, wo Extreme sind und wo nicht Extreme sind. Zum Beispiel, ganz kurz auszuführen, diverse Tweets abgesetzt und unter anderem auch die Presse verunglimpft. Er hat Journalistenwatch, eine Plattform, die eine Nähe hat zu den Identitären, geliked und weiterverbreitet. Und Herr Maaßen weiß sehr wohl, wer dahinter steckt. Und das heißt, er kokettiert mit diesem rechten Rand. Er kokettiert mit Rechtsradikalen. Und jemand wie gerade der Verfassungsschutzpräsident macht es nicht, ohne zu wissen, mit wem er da kokettiert. Von daher würde ich schon sagen, dass Rechtsradikalismus nicht im Parteiprogramm der CDU ist und von daher auch nicht unbedingt von den CDU Grundfesten gedeckt ist.
Kurz einatmen. Herr Schröder, Sie sind so still bei dieser Debatte. Wie kommt's?
Ich höre aufmerksam zu. Also ich glaube, dass auch eine Partei wie die CDU selbst so einen kleinen Versprechenhaufen wie die Werteunion eben nun mal aushalten
muss. Das ist eine Gruppe innerhalb der CDU,
genau,
zu der Herr Maaßen auch gehört.
Richtig,
aber
genau,
eben auch Leute, die gar nicht Mitglied der CDU sind, habe ich jetzt gelernt. Die sind auch mit dabei. Und die sind jedenfalls der rechte Flügel.
Richtig, genau. Und so fremd mir die sind und so wenig ich davon halte, was die denken und wollen, glaube ich, dass das gehört zu so einer Partei und man sieht eben auch den gravierenden Unterschied zwischen Merkel und AKK. Merkel hätte das natürlich absolut weggehauen, so eine Frage, und hätte gesagt, es geht nicht um Parteiausschlussverfahren, und dann wäre sie auf die Linie gegangen. Und AKK macht den großen Fehler, dass sie sich da verleiten lässt. Und ich finde nicht, dass man sie da in Schutz nehmen muss, weil es ist ja auch nicht der erste Fehler, der ihr passiert in dieser Richtung. Es gab die Nummer mit der Meinungsmache im Internet, über die man reden müsse bei
Vorwahlkämpfen. Das ist die eine Diskussion, hat sie einen Fehler gemacht, aber trotzdem, ich muss trotzdem immer noch die Frage stellen, was passt zur CDU und was nicht.
Aber das ist ja genau die Frage, die sich die CDU gerade stellt.
So.
Und an diesem Problem stehen ja alle. Das ist die Gretchenfrage für uns alle. Wie gehen wir um damit?
Sie würden sagen, Herr Maaßen passt mit seinen Äußerungen.
Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass sie sich entscheiden muss. Und wenn sie auf der einen Seite, oder alle verlangen von ihr, dass sie sich entscheiden muss. Und wenn man sagt, okay, Herr Maaßen passt dazu, dann wiederum vergrällst du die sagen, er passt nicht dazu. Und in diesem Spagat bewegen die sich dauernd. Das ist halt schwierig.
Herr Maaßen sagt ja, die Volkspartei mit seinen Reinheitsfantasien so weit geht, dass man so sagt, Alter, wie Herr Maaßen, der immerhin Verfassungsschutzpräsident war und nicht ganz unerfolgreich, passt eigentlich nicht mehr zur CDU. Da wird erstens die CDU natürlich sehr, sehr klein. Und da muss man sich auch nicht wundern, wenn Leute, die dann heimatlos werden, sich woanders eine Heimat suchen. Mhm. Und das ist eigentlich nicht das, was wir wollen. Und ich meine, Gott, ja, er hat einen Spaß gemacht über uns Journalisten.
Oh,
er hat gesagt,
oh,
er hat geschrieben irgendwo auf
Herr
Twitter,
Fleischer,
hat geschrieben, er liest jetzt immer die Neue Züricher Zeitung, das sei für ihn wie Westfernsehen, ja? Mhm. So ein Späßle, ja, nach dem Motto, ja. Mein Gott, das sind alle über ihn hergefallen. Mhm. Da habe ich ein großes Herz. Also für Leute, die
mal Scherz machen. Weiß ich nicht, ist das ein Scherz? Hat es ja über Panorama auch gesagt. Das war dann der zweite Scherz. Fandet anscheinend
ja,
super.
Da, den Scherz wir müssen auch mehr aushalten. Ich finde wirklich, Frau Reschke, da müssen wir mehr aushalten.
Nee, Westfernsehen, Westfernsehen heißt ja, wir sind nämlich nicht Westfern, heißt ja, wir sind sozusagen Propagandafernsehen. Und das ist natürlich, wie, ha.
Ja, nee, das hat er eben nicht gesagt. Das ist der Unterschied, finde ich.
Doch, das ist ja das, wofür Westfernsehen und Ostfernsehen in den Begriffen steht.
Ja, aber das eine genau ist der Unterschied zur AfD. Das kann man für dich an dem Punkt sehr schön deutlich machen. Das eine ist AfD-Talk. Zu sagen, das sind jetzt Mainstream-Medien-Propagandamaschinen.
Ja, und er hat
trotzdem diese Begriffe nicht benutzt, sondern hat eben einen neuen Begriff was wir doch auch machen als Journalisten, in die Diskussion eingeführt, wo er natürlich, sagen wir mal, seiner Skepsis, möglicherweise auch am öffentlich-rechtlichen Rundfunk,
der Propagandafernsehen,
Uneingenommenheit, habe ich auch Ausdruck verliehen.
Bevor wir jetzt zu viel über uns selber reden, nämlich die Journalisten, würde ich dann doch noch mal gerne zurückkommen zu der Frage Annegret Kramp-Karrenbauer und Herr Maaßen. Also ob der zur CDU gehört oder nicht, scheint jetzt strittig zu sein, aber Sie sind sich ja in allem offensichtlich einig. Frau Kramp-Karrenbauer hat sich jetzt gerade nicht qualifiziert, Herr Schröder, für auch das, wofür sie vielleicht da mal angefangen hat hinzugehen, nämlich die Kanzlerkandidatur der Union. Glauben Sie, das wird noch was?
Nein. Um ehrlich zu sein, nein. Ich bin gespannt, ob sie die Landtagswahlen jetzt in Brandenburg und Sachsen und Thüringen Anfang September überlebt. Das könnte schon schiefgehen. Mhm. Ich glaube, das wird nichts mit der Kanzlerkandidatur und ich halte es ehrlich gesagt auch für besser.
Wer könnte es denn dann machen? Herr Fleischhauer, ich habe gelesen, Herr Söder, der Ministerpräsident in Bayern, ist im Umfragehoch beliebt wie nie. Beobachter sehen ihn als möglichen Kanzlerkandidaten. Halten Sie das für wahrscheinlich oder ist das eine absurde Vorstellung?
Ja gut, das ist ja bei dem Umfang immer so eine Sache. Also, ich habe jetzt auch gelernt, ich lebe ja in Bayern, dass mein Ministerpräsident, den ich gewählt habe, jetzt sozusagen versucht, der zweite Toni Hofreiter zu werden. Ja? Also noch grüner als die Grünen, hat mich so ein bisschen irritiert. Und ich glaube, ehrlich gesagt, das irritiert auch eine Reihe von CSU-Wählern, weil sie dem auch nicht ganz trauen. Also die gucken sich den Söder an, der wird ja gleich hier sitzen und wird so ganz, ganz sanft sein, so ganz kuschelig. Und dann denken sie, oh, aber vom halben Jahr war das noch ganz anders. Und das vergessen die Leute nicht. Okay. Ja? Und die ahnen, dass da ein ganz anderer Söder noch aus dieser neuen Verpackung rausspringen kann wieder, wenn es ihm gerade nützt.
Mal schauen, was er dazu sagt. Frau Reschke, halten Sie ihn für einen guten Kanzlerkandidaten? Das muss ich noch mal... Moment.
Also... Ich kann da insofern nichts Schlimmes dran finden, weil das ist doch das, was viele von Politikern immer wollen, oder? Dass sie die Zeichen der Zeit erkennen und sich dann da draufsetzen. Dass jetzt Herr Söder früher kein überzeugter Grüner war, würde ich auch sagen. Jetzt hat er gemerkt, okay, das ist jetzt gerade, das läuft. Dann mache ich das jetzt. Und ich würde jetzt, gut, das ist jetzt, muss man sagen, das war vielleicht vorher nicht seine Überzeugung, aber das macht er doch sehr konsequent.
Das funktioniert doch nicht. Also das sieht man doch, wenn die CDU versucht, nach ganz rechts zu gehen, da wo die AfD ist, wählen die Leute das Original, nämlich die AfD. Und wenn ein CSU-Mann versucht, die Grünen auf, sozusagen grün zu überholen und noch grüner zu werden, dann wählen die Leute das Original, weil sie sagen, guck, das können die aber besser, wenn es die anderen auch richtig finden.
Es geht ja um die Kombi.
Jetzt schauen wir mal, was er dazu sagt. Erst einmal vielen Dank, meine Kommentatoren, und ich freue mich, dass er da ist. Herzlich willkommen, Markus Söder, der Ministerpräsident aus Bayern. Grüß Gott, Herr Söder, bitte Platz zu nehmen. Ha. Ein bekennenden Wähler haben Sie hier schon, Herr Fleischhauer, aber wir haben jetzt ein bisschen was abzuarbeiten. Wir fangen doch mal mit diesem tollen Umfragewerten für Sie an. Platz 4 sind Sie jetzt auf der Beliebtheitsskala, noch vor Robert Habeck, dem Grünen. Und eben, es gibt Kommentatoren, die schreiben, der müsste eigentlich Kanzlerkandidat der Union sein und werden. Hätten Sie Lust dazu?
Nein. Also erst einmal, muss ich ganz ehrlich sagen, ich halte diese ganze Umfragen für ein etwas Überschätztes.
Sie wollen gar nicht
beliebt sein. Diese Art von Umfragen, die da gemacht werden, schwanken extrem. Wir haben jetzt gleich an der Diskussion auch schon alles gehört, wer wie was einschätzt. Mhm. Fleischhauer hat ja sich da geäußert und finde es auch spannend, weil er gehört wirklich zu denen, die auch seit 30 Jahren das Gleiche schreiben. Insofern bleibt er sich auch treu. Ja. Ich glaube, das Leben ist eine ständige Veränderung und die Politik bedeutet auch die Reaktion auf Herausforderungen. Aber meine Aufgabe liegt in Bayern und liegt darin auch, aus dem letzten Jahr die richtigen Lehren zu ziehen, auch für die CSU als Volkspartei. Wir haben bei der Europawahl entsprechend auch gut abgeschnitten. Und mein Interesse liegt in Bayern, aber ich habe auch das Interesse, Deutschland mitzuhelfen, dass es im Land gut geht.
Das könnten Sie in Berlin besser, aber Sie haben ja schon recht, es hat noch kein Bayer geschafft. Also Herr Strauß hat es nicht geschafft, Herr Stoiber hat es nicht geschafft. Die Bayern sind eigentlich chancenlos, wenn es ums Kanzleramt geht, oder?
Also ich werde sicherlich daran mitwirken können, hoffentlich, wer für die Union antritt, aber ich selber habe überhaupt kein Interesse daran.
Aber das ist nicht die Antwort auf die Frage, ob die Bayern per se chancenlos sind bei dem
Job. Ich weiß nicht, ob das so ist, das kann man nicht sagen, aber jedenfalls mein Interesse ist es nicht.
Jetzt nicht?
Nee, überhaupt nicht. Ich habe ja gesagt, dass ich anders als die meisten anderen Politiker, die sagen, vielleicht, wie lange bleibe ich? Ich sage, 10 Jahre ist die Aufgabe, die ich mir stelle für Bayern. Ich glaube, das ist eine richtige Zeit, in der man was bewegen kann, in der man auch was leisten kann für Land, in der man mit neuen Ideen was machen kann.
Olaf Scholz hat auch gesagt, er möchte nicht Parteivorsitzender werden. Und Frau Kramp-Karrenbauer übrigens wollte auch nicht Verteidigungsministerin werden, beziehungsweise nicht ins Kabinett. Also.
Ja, aber ich spreche für mich. Und bei mir ist es klar.
Schauen wir mal. sagte ein Bayer, schauen wir mal, das sehen wir schon. Annegret Kramp-Karrenbauer ist damit also die gesetzte Kanzlerkandidatin der Union als Chefin der CDU.
Also das Verfahren ist ja wie immer gleich. Die beiden Parteivorsitzenden werden den beiden Parteien dann einen Vorschlag machen. Mhm. Wir wissen ja nicht, wann eine Wahl ist.
Fänden Sie es denn gut, wenn sie es wäre?
Also ich schätze sie persönlich sehr. Ich muss auch sagen, ich habe jetzt auch die Debatte jetzt hier sehr spannend, finde ich, und auch verfolgt. Ich glaube zum einen mal, dass mir im Moment sehr Unrecht tut, weil es gibt jetzt auch so eine Art Mediendebatte. Am Anfang war alles toll, was er gemacht hat. Jetzt wird versucht, aus jeder Äußerung das möglichst Negative zu ziehen. Ich glaube, dass sie zum Beispiel eine Menge dazu beigetragen hat, dass wir beide als Parteivorsitzende diesen unseligen Streit im letzten Jahr, aus dem wir viel gelernt haben, beendet haben. Mhm. Und es ist eine schwierige Zeit. Und auch die Herausforderung, die Union hat und in der Deutschland steht, hängt jetzt nicht allein an ihr. Und ich finde, dass sie einen wichtigen Beitrag versucht zu bringen, die Union insgesamt zu stärken. Ich glaube auch, dass die Wahlergebnisse in neuen Bundesländern zu meiner Ansicht nach kaum beeinflusst werden von der jetzt medialen Debatte um den ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten. Da geht es um ganz andere Fragen.
Was kann man Positives aus der Äußerung von Kramp-Karrenbauer über Hans-Georg Maaßen ziehen?
Naja, sagen wir mal so, das eine, was wichtig ist.
Die Medien ziehen immer nur das Negative daraus. Also was würden Sie Positives draus ziehen?
Ja, zunächst mal die Grundsatzentscheidung, die es geht. Wir haben ja im letzten Jahr auch als CSU lange über die Frage philosophiert und auch damit Probleme gehabt. Wie geht man mit AfD um?
Nein, Moment, Maaßen ist doch nicht AfD, oder schon?
Es geht um die Gesamtdebatte. Sie haben hier auch die Debatte geführt um die Frage, wie geht man, das war Ihre Frage sogar, wie geht man mit dem Thema rechts und weit rechts um? Denn in der Tat ist es so.
Es ging jetzt um Annegret Kramp-Karrenbauer und Hans-Georg Maaßen.
Geben Sie mir zwei Sekunden, um den Gedanken zu entwickeln, dann zeige ich, wie ich es meine. Gut. Nein, ich meine, die Gesamtdebatte, die geführt wird, ist der Maaßen jemand, der mögliche Wähler von der AfD zurückhält? Das ist die Frage, keine andere. Und in der Frage glaube ich einfach, dass man das Phänomen AfD nicht dadurch stellt, sagen wir eine ganz persönliche Erfahrung, indem man versucht, in irgendeiner Form das etwas leichter oder angenehmer zu machen, sondern indem man sich klar davon distanziert. Denn das, was AfD ist, ist dem nicht verwirrte, vereinsamte Konservative, auch nach meiner Erfahrung jetzt im Bayerischen Landtag, da ist der Weg dieses Flügels ganz eindeutig nach rechts außen. Und meiner Ansicht nach entwickelt sich die AfD, so wie in Thüringen, Herr Höcke, eindeutig zu einer neuen NPD. Und deswegen ist die klare Linie auch, alles, was auch nur annähernd in die Richtung geht, klarzumachen, mit solchen Parteien und solchen Gruppierungen will man nichts zu tun haben. Und man muss die AfD bekämpfen und sie nicht schonen.
Wenn Sie sagen, ich habe es gelesen, dass die AfD sich zur neuen NPD entwickelt, was heißt denn das? Das ist eine rechtsradikale Partei, die mit dem Nationalsozialismus kokettiert. Das alles unterstellen Sie der AfD?
Wir haben im Bayerischen Landtag zum Beispiel erlebt oder mit der AfD in Bayern. Da wird die erste Strophe gesungen des Deutschlandliedes. Da wird über bestimmte multiethnische Siedlungszonen schwadroniert. Da wird zum Beispiel das Totengedenken verweigert an den ermordeten hessischen Regierungspräsidenten. Und dann
ist einer sitzen geblieben im Landtag.
Ja, und zwar ganz bewusst, das war die erste Reihe der AfD. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, nach den Erfahrungen, die da sind und auch nach dem Einfluss, den dieser Flügel im Höcke bekommt, also dass Meuthen zum Beispiel gar nicht mehr Delegierter wird, der jetzige, einer der beiden Bundesvorsitzenden, ist für mich ganz klar, der Weg geht in die rechtsextreme Ecke. Und deswegen ist auch ganz klar, dass also Gedankenspiele muss man eine AfD schonen, der falsche Weg ist. Ich sage Ihnen das nochmal aus tiefer persönlicher Überzeugung. Solche Entwicklung der AfD, die kann man nicht irgendwie schonen, da kann man nicht versuchen, sich in irgendeiner Form anzunähern. Es sind auch übrigens viele Wähler, die neu dazugekommen sind und diese AfD wählen, die früher gar nicht mehr gewählt haben. Und da gibt es nur ein Motto, das heißt klarstellen und klar abgrenzen. Mit einer AfD kann in Deutschland keiner zusammenarbeiten.
Ich habe so viele Fragen dazu noch, weil... Also das eine ist, wenn Sie sagen, man muss sich abgrenzen... Und dann komme ich doch wieder zu Hans-Georg Maaßen, der zum Beispiel so einen Satz gesagt hat wie: Ich bin vor 30 Jahren nicht der CDU beigetreten, damit heute 1,8 Millionen Araber nach Deutschland kommen. Hat er sich damit jetzt der AfD abgegrenzt oder nicht?
Ich kenne jeden Satz von Herrn Maaßen, was auch daran liegt, dass ich ihn auch nicht so für gewichtig schätze, die gesamte Debatte zu prägen.
Der ehemalige Verfassungsschutzpräsident?
Ja, Sie haben es ganz gut beschrieben. Das Wort, von diesem Wortpaar ist das Wort ehemalige ganz besonders wichtig. Ich glaube, der hat eine wichtige Funktion gehabt. Die hat er lange Zeit erfolgreich ausgeübt. Es hat aber einen Grund gehabt, warum er ihn dann von dieser Aufgabe...
Er sollte zum Beispiel rechtsextreme Tendenzen in Deutschland bekämpfen als Verfassungsschutzpräsident. Wenn man ihm jetzt unterstellt, er ist rechtsextrem, dann wäre das schon...
Das habe ich nicht gemacht. Das ist jetzt wieder eine Weiterführung.
Deswegen frage ich Sie das, weil wir es auch diskutiert haben. Was ist der Maaßen? Ist das ein strammer Konservativer?
Weiß ich nicht.
Oder ist das ein Rechtsradikaler?
Nee, ich kenne Herrn Maaßen nicht und ich halte die Debatte für überschätzt, ehrlich.
Muss man den aus auch der CDU ausschließen?
Die Versammlungen, die Bilder von Versammlungen, die ich gesehen habe, also Fleisch hat gesagt, es ist wahnsinnig volle Säle. Mhm. Also so viele sind es nicht. In dem Studio sitzen in der Regel deutlich mehr.
Also Sie wollen über Maaßen jetzt lieber kein Urteil fällen.
Das über ein CDU-Mitglied kann ich natürlich als CSU-Vorsitzender auch wenig sagen.
Mike Söder.
Überzogen.
Sie sind doch eine Union, Schwestern und solche Dinge.
Ja, aber unter Schwestern schonen wir uns ja neuerdings. Also insofern, neuerdings, ja. Ja, das haben wir ja letztes Jahr nicht gemacht. Klar, ja. Letztes Jahr haben wir das anders gemacht, das war falsch. Und nee, aber ich halte die Debatte wirklich auch für überschätzt.
Gut, dann schließe ich die ab. Aber wenn Sie sagen, die AfD geht in Richtung NPD, muss man sie dann verbieten?
Es gelingt ja leider nicht mal bei der NPD.
Die ist eigentlich verboten, nur eigentlich deshalb nicht, weil sie nicht relevant genug ist. Aber wenn die AfD, weil sie größer ist...
Also wenn sich die Höcke-Leute durchsetzen, und das ist jetzt die Frage, um die es jetzt geht, wenn sich die Höcke-Leute durchsetzen, dann ist da kein großer Unterschied mehr.
Okay. Dann auch verbieten.
Da wird man sehen, wie er umgeht. Erstmal heißt es, dafür zu sorgen, dass bei den Wahlen entsprechende Ergebnisse dastehen. Ich glaube übrigens, dass es noch sehr, sehr gute Chancen gibt. Die AfD hat fast immer deutlich höhere Umfragewerte gehabt, als sie dann bei den Wahlen selber Stimmen bekommen hat. Also da gibt es noch Chancen. Ich glaube, Kretschmer ist sehr, sehr viel unterwegs. Ich glaube auch andere in Brandenburg. Also ich persönlich bin da noch relativ optimistisch. Es ist ja auch so, dass wir bei dem ganzen Thema ein bisschen gucken müssen, mehr Mut zu bringen in die Politik. Wir haben in Deutschland so eine unglaubliche Jammerei. Wir jammern und jedes Problem wird hochstilisiert und vergessen dabei mal den Mut zu entwickeln, Probleme anzugeben. Eine alte Tante hat von mir mal gesagt, wer jammert, bekommt nie Besuch.
Deswegen haben Sie auch nie gejammert, sondern sind vorangegangen. Und Sie haben auch mal ein Parteiverbot gefordert. Das zeigen wir Ihnen zu Hause, weil es so schön ist.
Markus Söder 1995 als Vorsitzender der Jungen Union Bayern. Vor einer Mauertrappe protestiert er gegen die PDS, die heutige Linkspartei. JU-Mitglieder fordern ein Verbot der Partei. Ihre Begründung?
Wir befürchten entscheidende Terrorkontakte zwischen PDS und anderen Gruppen, zum Beispiel PKK. Es darf kein neues Terrorzentrum in Deutschland entstehen, deswegen Verbot der PDS.
Haben Sie es ernst gemeint oder wollten Sie nur auffallen?
Nee, das fand ich damals schon auch tolle Frisur.
Das T-Shirt, ja.
Nee, es gab ja damals, es wird ja bis heute, wird die Linkspartei zum Teil vom Verfassungsschutz beobachtet. Also so absurd war das nicht.
Aber verboten ist sie eben nicht geworden. Nein, ich habe mich das nur deshalb gefragt, weil Sie damals eben 95 gerade Vorsitzende der JU in Bayern geworden sind. Und man hatte so ein bisschen das Gefühl, für Sie ist schon ein Prinzip gewesen, zumindest am Anfang, auffallen ist besser als nicht auffallen mit Forderungen.
Ach, weiß ich nicht. Also zunächst einmal ist es natürlich so, wenn man jünger ist, ja, geht man noch viel enthusiastischer ran, da fehlt noch ein bisschen die Erfahrung. Dann kommt uns dann natürlich bayerisches Temperament auch ein bisschen dazu. Und das kann schon sein, dass manche Forderung immer etwas härter und deutlicher klingt. Aber ich glaube schon, dass man das auch zubilligen muss. Wissen Sie, ich finde in der Politik, es ist wie im Leben. Wenn ich Bilder von jedem von uns sehe, wenn er mit 20, 25 ist oder mit 50, 52 ist. Wer mit 52 noch genauso sich anzieht oder redet wie mit 25, glaube ich, ist irgendwas schiefgelaufen.
Okay.
Oder wenn manch einer mit 25 schon so rumläuft, als wäre er gerade frisch Bundespräsident geworden, ist es auch ein bisschen überzogen.
Ich weiß gar nicht,
es sind Entwicklungsphasen im Leben, es sind Erfahrungen und auch zum Beispiel führen Ämter dazu, glaube ich, ganz fest überzeugt, jedenfalls bei mir hoffe ich das, dass man auch merkt, dass man eine andere Verantwortung hat. Zum Beispiel, wenn man nur an Parteiamt hat, dann ist man zunächst für seine Mitglieder verantwortlich. Mhm. Ich habe gelernt, dass ich zum Beispiel als Ministerpräsident jetzt nicht nur für meine Wähler da sein muss, sondern auch fürs ganze Land. Und den Anspruch versuche ich zu erfüllen.
Ich habe noch eine Forderung, die ist gar nicht so alt. 2007, da waren Sie CSU-Generalsekretär, da haben Sie gefordert, ab 2020 soll keine Verbrennungsmotoren mehr zugelassen werden. Mit dem Grund, beim Thema Umweltschutz legt die deutsche Autoindustrie nicht genügend Erfindergeist an den Tag. Deshalb, klares Zitat, durch ein klares Ultimatum muss eine notwendige Innovationsdruck erzeugt werden. So, das könnten Sie jetzt umsetzen.
Ja, machen wir ja gar nicht so schlecht.
Ein Verbot, damals, ne? Meine ich, von Verbrennungsmotoren ab 2020, das wäre nächstes Jahr.
Ja, aber schauen Sie mal, ich finde, ich war ja der Zeit schon fast ein bisschen voraus.
Übrigens,
ja,
wenn es kommen würde,
schon. Von einem der Kommentatoren hier gesagt wurde, ich hätte noch nie was mit Umwelt zu tun gehabt. Völlige Fehleinschätzung. Ich war mal Umweltminister und habe auf einem Parteitag mit 12.000 Stimmen verloren beim Thema freifließende Donau, habe aber das gentechnikfreie Bayern durchgesetzt. Also Das ist jetzt mehr bayerische Geschichte natürlich, aber ich habe da schon eine Menge an der Stelle auch gemacht. Und eins muss man ehrlicherweise sagen.
Gefordert, Herr Söder.
Ja, aber nicht nee, gemacht als unbedingt.
Aber deswegen, ich möchte jetzt schon mal gerne wissen, Sie haben es gefordert.
Ich habe schon verstanden, dass das heute mehr ZDF ARD History ist als die Zukunft, aber das ist okay, weil wir uns so wieder vergangen haben. Es wird ja auch der Bundeskanzlerin vorgeworfen, warum war sie mal Klimakanzlerin und fängt jetzt wieder an. Aus einem ganz einfachen Grund. Wir hatten zwischen den Debatten 2007, 2008, 2009, hatten wir eine ganz schlimme Finanzkrise, wo die Menschen gefürchtet haben, ihre Konten gehen weg. Mhm. Wir hatten eine Eurokrise, wo die Stabilität der Währung kaputt war. Und wir haben, anknüpfend an den Einstieg ins Gespräch, natürlich auch die Migrationsherausforderung gehabt. So. Die Grünen in Bayern zum Beispiel haben im Januar diesen Jahres noch abgelehnt, Klimaschutz in die Verfassung zu nehmen. Wir haben uns mehr mit Artenschutz noch beschäftigt, nicht mit Klimaschutz. Und sind wir ganz ehrlich, dank der Forscher weltweit und Fridays for Future, Greta Thunberg, hat es die Debatte in Deutschland, den Klimaschutz, die Relevanz bekommen.
Deswegen hätten Sie ja jetzt Rückenwind, deswegen frage ich doch noch mal. Also jetzt könnten Sie es einfach umsetzen. Ab nächstem Jahr ein Verbot von Verbrennungsmotoren.
Naja, das, glaube ich, wird nichts bringen. Ganz
warum
im Gegenteil.
Nicht, wenn Sie
es
2007 gefunden haben?
Naja, als ich das damals gefordert habe, hat man 13 Jahre Zeit gehabt. Wir haben in den 13 Jahren aber nicht den technologischen Schwung gemacht, den wir jetzt angehen müssen.
Also das heißt, also in 13 Jahren von jetzt ab könnten Sie es nochmal dann haben?
Nein, wir müssen zum 33. Beispiel jetzt bei der Klimadebatte nicht nur darüber reden, ob jemand Steuern erhöhen will, da bin ich dagegen, sondern wir müssen schauen, dass wir mit der Automobilindustrie neue Technologien fördern, Elektro beispielsweise. Mhm. Wir müssen Wasserstoff fördern, Brennstoffzelle für Lkw. Wir müssen dringend an synthetischen Kraftstoffen arbeiten für Auto und Flug. Das sind die Innovationen, die wir übrigens nicht nur für Deutschland machen können, sondern die weltweit nicht nur als Verkaufsschlager, sondern als Beitrag zum Klimaschutz eine Menge bewirken können.
Also Verbrennungsmotoren sind ein Auslaufmodell, ja oder nein?
Ich glaube, dass sie nicht die Ewigkeit da sind und dass wir die großen Klimaziele nicht damit auf Dauer schaffen werden.
Muss man der Autoindustrie auf die Sprünge helfen, den Innovationsdruck schaffen, so wie Sie es gesagt
haben? Ich glaube, Sie haben ihn jetzt verstanden. Ja? Schauen Sie, Sie können ja daran sehen, dass praktisch keiner an der Spitze der Automobilkonzerne steht, der noch vor einem halben Jahr da war.
Ja, aber die SUVs werden so verkauft wie vor einem halben Jahr noch nicht. Also die
SUV muss nicht das Problem sein. Die Frage ist, ob Sie einen Beitrag leisten zu beispielsweise zu Elektro, zu synthetischen Kraftstoffen. Ich habe es gerade erwähnt. Die Technologieführerschaft beim Automobil. Das ist die entscheidende Frage. Dazu wird auch noch autonomes Fahren gehören. Und da glaube ich, für alles haben wir gute Voraussetzungen. Wir müssen jetzt durch gesetzliche Maßnahmen auf der einen Seite, durch finanzielle Förderung und durch das Bekenntnis dazu diesen Wandel und Wechsel erreichen. Wer geht?
Herr Fleischhauer und andere Kommentatoren haben angesprochen, das ist für viele, weil nicht jeder wusste, Sie sind Umweltminister gewesen, für viele überraschend gewesen, dass Sie sich jetzt sozusagen an die Spitze der Bewegung, aber auch dieser Umweltbewegung gesetzt haben. Auch deshalb, weil Sie das Image zumindest haben eines, ich sage es jetzt mal hart, Opportunisten. Es gibt einen Politikwissenschaftler, der es zum Beispiel formuliert, CSU-Mitglied übrigens, Heinrich Oberreuter, der sagt, Söders Achillesferse ist sein Image als Opportunist. Viele Menschen denken, dass er seinem eigenen Machterhalt alles unterordnet.
Was soll ich sagen? Also zunächst einmal, ich bin gewählter Minister des Freistaats Bayern.
Und nicht ein gewählter Opportunist, das verstehe ich aber.
So, dieser Respekt vor der Demokratie ist das eine.
Absolut.
Das zweite ist, ich habe zum Beispiel in diesem Jahr auch die Grundsatzentscheidung zu treffen gehabt. 2 Millionen Menschen haben ein Volksbegehren unterschrieben in Bayern.
Die Bienen.
Rette die Bienen, da ging es aber um den großen Artenschutz. Jetzt hätte man die Möglichkeit gehabt, damit die klassische Streitkultur zu etablieren. Wir hätten jetzt in einem Monat ungefähr einen Volksentscheid gehabt mit großer Streitbarkeit. Mhm. Oder ich habe die Möglichkeit zu machen, das, was Franz Josef Strauß gemacht hat, der Ende der 60er vor einer ähnlichen Entscheidung stand. Sind vielleicht, da gab es damals die Fragen Konfessionsschulen, Bekenntnisschulen. Und er hat sich entschieden für einen vermittelnden Weg, für einen Weg in die Zukunft. Mhm. Und ich habe diesen Impuls von 2 Millionen Menschen aufgenommen. Wir haben jetzt ein, glaube ich, Deutschland einmaliges Konzept für moderne Agrarökologie gemacht, das sowohl der Landwirtschaft hilft, als auch den Artenschutz so voranbringt, dass wir mehr machen, als in einem Volksbegehren gefordert wird. Ich glaube, dass das erstens richtig ist. Zweitens, muss ich ganz ehrlich sagen, gerade beim Klimaschutz, wenn Sie sehen, wie sich gerade im letzten halben Jahr auch die Forscher selber in der Entwicklung dessen, was Klimawandel betrifft, noch einmal präzisiert, konkretisiert haben, wäre es doch geradezu ignorant, eine solche Herausforderung nicht anzugehen. Da geht es jetzt nicht um die Frage grün oder nicht, es geht um die Bewahrung der Schöpfung. Und es geht um die Lebensgrundlagen für unsere Kinder und Kindeskinder. Und mich haben Gespräche auch mit vielen Jugendlichen beeindruckt, die mir sagen, für uns ist das eines der wichtigsten Themen. Und ich finde, es ist die Aufgabe, Themen anzugehen und dann, das ist entscheidend, nicht nur zu jammern drüber oder es zu ignorieren oder schlau drüber zu reden, was man schön oder schlecht findet, sondern Politik muss Handlungen bringen. Und gerade wir in Deutschland drehen uns immer um die eigene Achse. Wir reden immer nur, was wir nicht wollen. Ja. Viel zu wenig aber Politiker schaffen, etwas zu machen, was uns bringt.
Ich muss es trotzdem noch mal sagen, als Opportunist,
ich will das tun.
Als Opportunist haben Sie als Union im letzten Herbst tatsächlich den Gesetzesvorschlag der Grünen im Bundestag, nicht in Bayern, sondern im Bundestag, passen Sie auf, ich bin ja noch nicht fertig. Klimaschutz ins Grundgesetz wollten die Grünen.
Sie als Opportunist haben.
Entschuldigung. Der Vorwurf des Opportunismus gegen Herrn Söder könnte man folgendermaßen noch mal belegen.
Ich wollte nur genau, dass man da nicht irgendwie für die Fernsehzuschauer falsche Unsicherheit.
Das würde ja heißen, dass ich Sie für einen Opportunisten halte.
Ja, das glaube ich Ihnen nicht, darum wollte ich Ihnen da Hilfe stellen.
Also, aber der Vorwurf wird belegt durch. Der Vorwurf wird belegt durch. Eine Kehrtwende zum Beispiel darin, also die Grünen haben im Herbst gesagt, Klimaschutz muss ins Grundgesetz. Die Union hat gesagt, auf keinen Fall, das ist eine reine Schaufensterdebatte. Die CSU-Vertreterin im Bundestag hat das auch abgelehnt. Jetzt sind Sie an der Spitze der Bewegung und sagen, der Klimaschutz muss ins Grundgesetz. Was ist das denn, wenn nicht dann doch die Wendung um 180 Grad?
Wenn ich jetzt parteipolitisch opportunistisch antworten würde, würde ich sagen, haha. Erstens war ich da nicht Parteivorsitzender und zweitens habe ich im Januar das im Bayerischen Landtag vorgeschlagen und die Grünen haben, übrigens ganz spannend gesagt, das ist nur eine reine Schaufensterdebatte, das machen wir auch nicht. Also anscheinend selber, das ist doch klein. Entscheidend ist doch, dass wir merken, dass wir für den Klimawandel etwas, ein Angebot entwickeln, und zwar für Klimaanpassung und Klimaschutz und dass die Zeit drängt und dass wir die Aufgaben zwischen den Klimaignoranten, also AfDler sagen ja, CO2 sehe ich nicht, also gibt es nicht. Das ist so die Meinung irgendwie. Ja? Und dann gibt es denen, die meinen, bereits im nächsten Jahr geht die Welt unter. Und deswegen ein Verbot nach dem anderen fordern, dass wir da einen Weg finden müssen, wie wir in Deutschland Klimaschutz effektiv machen und ihn verbinden, vielleicht sogar mit Innovation und wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit. Das ist eine wirkliche, wichtige Aufgabe und der sollte man es stellen.
Gut, dann schauen wir, was dabei rauskommt, ob es ins Grundgesetz kommt. Wir schauen, ob die Bäume gepflanzt werden. Und wir reichen nach, dass es gar nicht so leicht ist, so ein Klimaengel zu sein. Sie essen nämlich gerne Fleisch. Sie haben einen Shitstorm geerntet, weil Sie ein Steak gepostet haben auf Instagram und dazu geschrieben haben, heute was Besonderes gegönnt. Da hat dann das Publikum gesagt, ja wieso, entweder bist du jetzt ein Klimaschützer, dann isst du doch kein Fleisch. Aber erst recht, als Politiker darfst du es doch nicht propagieren.
Also ich bin total dankbar, dass Sie das sagen. Das zeigt die Absurdität der Debatte.
Wirklich?
Ja, Winfried Kretschmann sagt, ja, den Sie auch mal in der Sendung ja hatten und auch der sehr positiv ist, mit dem ich mich auch als Minister gut verstehe, der sagt, er muss manchmal fliegen von Stuttgart nach Berlin, weil es zu lang dauert. So. Mhm. Die Grünen fliegen nach neuen Studien mehr als jeder andere. Deswegen kommen wir auf die Idee, dass alle Grünen keine Klimaschützer mehr sind, weil sie mal fliegen müssen. Und also Fleisch zu essen, sorry. Also wenn man natürlich täglich 5 Steaks reindonnert, okay. Aber ein Steak zu essen hat aber nichts mit dem Klimaschutz.
Haben Sie manchmal ein schlechtes Gewissen, wenn Sie Fleisch essen?
Nee.
Okay. Es ist deshalb wichtig, weil wir gleich dazu auch das Publikum befragen wollen. Ich schaffe mir nie alle Themen. Ich würde trotzdem gerne ein paar Positionen noch haben. Entweder oder. Die CDU im Osten muss vielleicht mit Menschen koalieren, die sie nicht mag. Was ist schlimmer, die AfD oder die Linkspartei als Koalitionspartner?
Am besten ohne beide.
Aber wenn sie sich entscheiden müsste...
Ich glaube nicht, dass Sie in die Scheidungssituation kommen werden.
Aber wenn Sie sich entscheiden müsste?
Ja, aber wenn was nicht passiert, muss ich mir dann entscheiden.
Ja, aber wenn es dann doch so kommt?
Ich würde die nächste Frage, sonst kommt mir wieder nichts durch. Ja.
Sie wollen sich nicht festlegen?
Nein, also ich glaube, beides kommt nicht.
Beide kommen nicht. Okay, Kino oder Netflix?
Lieber Kino. Aber Netflix schaue ich ehrlich gesagt auch ziemlich viel, weil ich zu wenig Zeit habe. Aber Kino ist ein tolles Erlebnis.
E-Roller oder zu Fuß?
Mit dem Fahrrad.
Helene Fischer oder Rammstein? Oh, ich wusste nicht gedacht, dass ich ihn damit
Fischer, aus der Helene Fischer, ja, doch noch. Nicht jeden Tag, 10 Stunden am Tag, aber dann doch lieber.
Aber Rammstein ab und zu auch, ja. Scholz oder Stegner, wen hätten Sie lieber als SPD-Vorsitzenden?
Also eindeutig Olaf Scholz. Also ich fand es zwar interessant, die Bewerbung von Stegner, aber eindeutig Olaf Scholz. Nicht, aber das muss die SPD selber entscheiden.
Ich weiß jetzt nicht, ob Sie Herrn Scholz nicht wahnsinnig geschadet haben damit jetzt. Aber
ja, aber das, was das Thema Schaden betrifft, das macht die SPD dann schon.
Eine Bergwanderung.
Weil halte ich mich zurück.
Eine Bergwanderung lieber mit Angela Merkel oder Horst Seehofer?
Ja. Ich glaube, von beiden würde auch lieber Angela Merkel mit mir wandern gehen.
Ach so. So schlimm ist es mit Seehofer?
Nee, aber aber der Horst und ich kennen uns ja schon vielen Wegstrecken. Wir sind ja schon viel zusammen durch die CSU gewandert.
Freunde sind Menschen, die einen mögen, obwohl man sie kennt. So.
Auch, ja.
Das mit Seehofer war nicht leicht für Sie, oder? Ich meine, er hat Sie als Ehrgeiz zerfressen tituliert und gesagt, der Mann soll auf alles werden, nur nicht bayerischer Ministerpräsident.
Das war 2012.
Das ist jetzt mal gerade 7 Jahre her.
Was haben Sie vor 7 Jahren schon erlebt?
Oder ja, also wir alle? Also jeden, na gut, er hat es ja bis letztes Jahr fast verhindert, dass Sie Ministerpräsident werden. Nee, wenn Sie mit ihm jetzt gut. nicht wandern gehen wollen, ist da doch was geblieben, oder?
Sie haben ja gesagt, entweder oder. Ich habe es mit Frau Merkel, war ich noch nie längere Zeit unterwegs.
Schön.
Deswegen würde ich es mal begrüßen.
Muss man ehrgeizig sein? Ist das eigentlich ein Kompliment, wenn ein anderer über einen sagt, der ist von Ehrgeiz zerfressen?
Das ist kein Kompliment, wenn man das sagen würde. Aber das natürlich zu jedem Job, dass man gut sein will, weil sonst hat man ja auch keine Motivation, man will es ja gut machen. Also wenn man sagt, ich bin jetzt Ministerpräsident, eigentlich finde ich das total langweilig und habe keine Lust zu arbeiten und mache lieber was anderes. Ohne Fleiß, Disziplin und Einsatz kann man nichts machen. Die Menschen erwarten ja, dass wir den Job auch machen. Ja. Die Menschen erwarten, dass wir uns für sie zerreißen. Das tue ich auch.
Dann ist es gut. Ihr nächstes Karnevalskostüm, Trump oder Putin?
Greta.
Interessante Frage, aber da ich ja schon in diesem Jahr entschieden habe, als Ministerpräsident zu gehen, warte mal, als Ministerpräsident gibt es ein Kostüm, das ist eben Smoking und Fliege.
Ach so,
und, ja.
Aber wir haben die schöne Auswahl, ich meine, das ist super, wirklich, ne? Kaum einer hat sich so viel getraut wie Sie und ja. Deswegen haben wir gedacht, eigentlich fehlt in dieser Reihung noch ein großer ausländischer Staatsmann, der noch lebt. Anders als Rasputin oder König Ludwig von Bayern oder Stolper, ne? Gandhi, ausländischer Staatsmann.
Ach so.
Deswegen Trump.
Ich glaube, ich fand, die sind doch alle toll. Ich meine, das reicht ja irgendwann
noch. Trump oder Putin? Danach dann?
Nee.
Vor wem haben Sie eigentlich mehr Sorge oder Angst?
Wenn ich ganz ehrlich bin, das Wort Angst ist nicht das Richtige, aber was mir am meisten Sorge macht, dass wir Deutschen irgendwie nicht mehr erkennen, was um uns passiert. Ich habe so den Eindruck, wir bewegen uns mit vielen Debatten an dem völlig vorbei. Ob das Technologie, Digitalisierung ist, ob die Außenpolitik, wir bewegen uns echt vorbei. Das macht mir mehr Sorge.
Schauen wir mal, wünschen eine glückliche Hand beim ökologischen Umbau Bayerns, das erste Bundesland, das klimaneutral werden soll. Wir schauen uns das an und freuen uns an, wenn Sie wiederkommen. Herzlichen Dank.
Dankeschön.
Markus Söder, vielen Dank. Dankeschön. Alles Gute. Und ich würde gerne das wirklich von Ihnen wissen. Es ist eine der Debatten auch in diesem Sommer, eine der wichtigen Debatten. Es gibt ganz viele Menschen, die sagen, man darf eigentlich kein Fleisch mehr essen, wenn man es mit dem Klimaschutz ernst meint, weil das einfach eine verheerende CO2-Bilanz hat. Dann gibt es noch das Tierwohl. Ich würde es gerne von Ihnen wissen. Und ich habe am Anfang dieser Diskussion, weil wir das auch schon vorher gefragt haben, zwei, die ich gerne mit Meinung zu höher bringen möchte. Einmal ist es Alexandra Skirde, Foodbloggerin. Die Frage ist, können wir ohne schlechtes Gewissen noch Fleisch essen? Frau Skirde.
Ja, ich bin normalerweise ein positiver Mensch und betone lieber das Für. In dem Fall muss ich aber leider sagen, nein in meinen Augen. Die Gründe sind uns eigentlich allen bekannt, die haben wir alle schon mal gehört. Erstens Thema Gesundheit. Mhm. Unser Darm ist nun mal nicht so wie der von einem Löwen, wie ein Fallrohr, wo das Fleisch einfach durchpurzeln kann, sondern wir haben die vielen kleinen Zotten und Bindungen. Und da
also
ist
Gesundheit schon mal nein, aber genau. Klima und Tierwohl?
Ja, Tierwohl, wir kennen alle die Tiertransporte, finden wir alle nicht wirklich toll. Und Tierleid kennen wir auch alle und auch ein Biohuhn wird nicht zu Tode gestreichelt. Und Umwelt, wie viel Regenwälder und für Tierfutter abgeholzt werden und für Monokulturen, finde ich halt auch nicht wirklich prickelnd. Und deshalb bin ich für vegan. Ich speziell bin rohvegan, Gourmet, Raw-Chef auch.
Wow.
Und
das ist
ja
schwierig.
Ich kreiere auch Rezepte und es macht super viel Spaß.
Aber sollte ich jetzt zum Beispiel schlechtes Gewissen haben, wenn ich doch noch Fleisch esse? Das ist ja die Frage. Sollen
das
wir
muss
jeder Gewissen?
Für sich selbst entscheiden.
Okay.
Ne? Also ich persönlich bin für rohvegan mit Spaß und Freude und positiver Energie.
Herr Genfeld sitzt neben Ihnen. Ich weiß, dass er einen anderen Standpunkt hat, weil Herr Genfeld hat auf seinem Hof als Schweinewirt, Sauenhalter, 4000 Schweine. Ich nehme an, Sie haben kein schlechtes Gewissen. Soll ich eins haben, wenn ich Fleisch esse?
Nee, ich glaube, wenn ich ein schlechtes Gewissen hätte, hätte ich einen falschen Beruf gewählt. Deswegen,
ja. Sollte ich trotzdem ein schlechtes, sollten wir aus unterschiedlichen Gründen ein schlechtes Gewissen haben?
Nee, ich würde prinzipiell erstmal sagen, nicht. Ich meine, man kann gerne diskutieren, wie viel Fleisch es sein muss. Ob es jetzt wirklich 7 Tage die Woche Fleisch sein muss. Ich denke, man sollte bewusst Fleisch essen. Man sollte sich auch klar machen, dass da auch Tiere hinterstehen. Aber ich als Tier, da kann auch nur sagen, den Tieren bei uns, denen geht's gut. Und ich tue auch jeden Tag das Beste, für das es denen gut geht.
Okay. Ja. Und also kein schlechtes Gewissen. So, jetzt Feuerfall. Wer möchte gerne dazu etwas
einmal, erst einmal nach hinten, die Dame mit der Jacke in Gelb in der Mitte bei uns.
Grüß Gott, mein Name ist Ingrid Hansing, ich komme aus Eschborn in Hessen und ich kann nur erschreckenderweise immer feststellen, diese Riesentheken in den Metzgereien und es erschlägt einen und ich frage mich wirklich, müssen wir so viel angeboten bekommen haben, müssen wir so viel essen? Ich erinnere daran, dass es immerhin, ist ein paar Jahre her, der Sonntagsbraten etwas ganz Besonderes war. Mhm. Es war ein besonderer Tag, wir haben uns zusammen an der Familientisch zusammengefunden und wir haben mit Freude das gegessen, was die Mutter zubereitet hat in der Küche. Also mit anderen Worten, Fleisch gerne ja, aber die Massen und die Mengen, die sind nicht nötig.
Okay, vielen herzlichen Dank. Hier vorne der junge Mann mit dem grünen Hemd. Einmal ein Mikrofon nach ganz vorne bitte. Hier vorne mit dem grünen Hemd, der hat sich gemeldet.
Ja, einen schönen guten Abend. Mein Name ist Daniel McGee. Ich bin 21 Jahre alt und komme aus Bonn. Also ich persönlich habe kein schlechtes Gewissen, wenn ich Fleisch esse. Ich finde selbstverständlich, tut sich jeder damit einen Gefallen, wenn er auf seinen Fleischkonsum achtet und auch zusieht, dass er nicht so viel Fleisch isst. Mhm. Jedoch dürfen wir auch nicht vergessen, dass die Menschheit die Evolution wahrscheinlich ohne Fleisch auch nicht überlebt hätte. Und ich finde, wenn ich von Eltern höre, die schon von die ihren Kindern von ganz früh kein Fleisch geben, dann finde ich das auch verantwortungslos. Denn in qualitativ hochwertigem Fleisch sind ja auch viele Nährstoffe, die wichtig sind für die Entwicklung eines Kindes. Und ich finde, jeder muss das für sich selber entscheiden. Eine Bevormundung der Bürger lehne ich da ab.
Okay, vielen herzlichen Dank. Zwei daneben, die junge Dame mit dem längeren Haar.
Mein Name ist Katharina Pluge, ich bin Tierrechtsaktivistin aus Köln.
Oh, okay.
Und ja, ich höre die ganze Zeit, das ist Privatsache oder das soll jeder für sich selber entscheiden. Ich persönlich bin sehr häufig in Mast- und Schlachtbetrieben und ich kenne somit alles hinter den Kulissen und mache selber Straßenaktivismus, indem wir den Verbrauchern auf offener Straße mit Monitoren zeigen, wo ihr Essen eigentlich herkommt.
Das heißt, Sie decken Missstände auf? Sie fotografieren das, was man eigentlich nicht sehen möchte?
Ich veröffentliche sozusagen die Missstände. Wir bekommen Undercover-Aufnahmen von eben Menschen, die das hauptberuflich machen. Und ich spreche im Jahr mit hunderten Passanten und dabei stellt sich heraus, dass die meisten Menschen überhaupt nicht wissen, wo ihr sogenanntes Essen tatsächlich herkommt. Mhm. Wir haben in kaum einem Bereich der Produktionswirtschaft eine derartige Verbrauchertäuschung. Und ich mache regelmäßig die Erfahrung, wenn ich mit Passanten ins Gespräch gehe, dass die das nicht unterstützen würden. Und egal wie konservativ jetzt der Passant ist, mit dem ich spreche, ich bin selber Juristin, wenn wir darüber sprechen und die diese Bildaufnahmen sehen, haben die anschließend häufig eine ganz andere Ansicht.
Aber sind Sie dann sicher, dass die nach Hause gehen und tatsächlich dann auf Fleisch verzichten oder mehr Geld ausgeben für gutes Fleisch? Also das würde mich wirklich interessieren.
Also man kann es auf jeden Fall danach nicht mehr ohne Vorbehalte konsumieren.
Okay.
Die Missstände sind wirklich gravierend. Ich kenne selber aus eigener Erfahrung, ich bin selber sehr häufig in Ställen. Okay. Und wir haben da Missstände und wir muten Lebewesen etwas zu, die mit uns die Grundbedürfnisse teilen, was absolut nicht tragbar ist und gegen auch den moralischen Fortschritt spricht unserer Nation.
Vielen Dank für diese offene Meinung. Ich möchte gerne noch den Herrn daneben zu Wort kommen lassen. Guten Abend.
Pilot, Rigobert Pilot, Diplomkaufmann und Gärtner. Ich denke, keiner der hier Anwesenden hat irgendwie ein Interesse, Tiere zu quälen. Ich denke, da gibt es einen Konsens in der gesamten Gesellschaft. Nichtsdestotrotz halte ich diese ganze Diskussion für abgehoben und elitär. Was hat eine Mehrwertsteuererhöhung zu tun mit dem Tierwohl? Es gilt das Non-Affektationsprinzip im Steuergeschehen. Das heißt, die Einnahmen, die ich einnehme, die sind nicht zweckgebunden. Die kann ich für Rüstung ausgeben, die kann ich für Soziales ausgeben, für alles Mögliche. Die kaiserliche Marine wurde aufgebaut mit der Sektweinsteuer. Ja, uns wurde der Soli hier ans Auge gedrückt, er wird nicht abgeschafft.
Aber das ist jetzt ein fiskalisches Argument. Die Frage ist, ob die Menschen, wenn das so wäre, dass das Fleisch tatsächlich dann auch die Tierhaltung.
Ja, aber dadurch wird die Tierhaltung nicht sich ändern. Wir können uns über neue Regeln unterhalten, um Verbesserungen für die Tiere hinzubekommen. Aber jeder ist für sich selbst verantwortlich. Ich esse mein Stück Fleisch mit Wohlwollen, ja.
Und ohne schlechten Gewissen, weil das
genau.
war eigentlich die
ich
Frage.
Ich kaufe Qualität und okay. ich gehe eben halt nicht jeden Tag Fleisch essen, nicht? Und ich, im Sommer esse ich fast gar kein Fleisch, da brauchen wir unser eigenes Gemüse
Aber Sie
an.
Glauben, teureres Fleisch würde nicht am Ende dazu führen, dass es den Tieren besser geht und der
doch,
Umwelt
natürlich,
vielleicht auch?
Natürlich, natürlich. Der Landwirt muss anständig bezahlt werden für seine okay. Produkte. Das ist noch eine ganz klare Sache.
Dann
Aber man
ja
sollte nicht denken, was weiß ich, dass man im Dunstkreis von Berlin irgendwas ausbrütet, ja. Und das ist für mich auch eine klassische Debatte, was auch nichts mit links und rechts zu tun hat, sondern da stellen wir uns mal auf neue Beine. Die Bevölkerung, und ich bin in einem Arbeiterviertel zur Schule gegangen, ja, die unterscheidet heute nicht mehr zwischen links und rechts, sondern zwischen denen da oben und denen da unten.
Okay.
Und denen da oben gehören mittlerweile auch die Grünen dazu.
So, das war jetzt ein Punkt an dieser Debatte. Ja. Ich stelle fest, dass Fleisch doch noch die Gemüter erregt und dass es ganz viele Antworten darauf gibt. Ich danke erstmal dafür, dass Sie Ihre Meinung zu diesem Thema uns gesagt haben. Herzlichen Dank. Und ich komme wieder zu meinen Kommentatoren. Wenn Sie übrigens gerne bei uns in der Debatte einmal hier sein wollen und auch Ihre Meinung zu einem aktuellen Thema sagen möchten, dann bewerben Sie sich oder schreiben Sie uns einfach, melden Sie sich unter publikum@maischberger.tv. Nein, wir reden nicht über Fleisch, aber wir reden, Frau Reschke. Ich stolper da immer drüber. Wir reden über jemanden, der unter anderem viele Menschen dazu gebracht hat, über solche Themen überhaupt nachzudenken. Und das ist Greta Thunberg, die genau vor einem Jahr mit diesem Klimastreik begonnen hat. Damals noch relativ klein und wenig beachtet. Heute ist sie die Ikone einer neuen Klimaschutzbewegung. Die wirklich interessante Frage ist, glauben Sie, sie ändert tatsächlich unser Verhalten? Hat sie das schon geändert?
Na, ob sie es ändert, das merkt man ja auch an der Diskussion. Das liegt ja wirklich an uns allen. Und ich glaube, wir stecken alle gerade in diesem Problem, dass man sagt, ja, das Klima muss geschützt werden. Und ja, viele wählen die Grünen. Und Herr Söder hat es ja auch mit großem Werf hier eben vorgetragen. Aber wahrscheinlich muss man sich klar machen, dass wenn man das will, das wahrscheinlich auf Dauer Verzicht bedeutet. Und Verzicht heißt einfach, man hat was weniger. Man isst eben vielleicht nicht mehr so viel Fleisch oder man fliegt nicht mehr so viel oder man fährt nicht mehr so viel Auto, all diese Dinge. Und das sind natürlich Dinge, die wir alle gerne machen und die dann eben wehtun. Und ich glaube schon, dass Greta Thunberg mit ihrer Unerbittlichkeit und mit ihrer Jugendlichkeit auch so Denkanstöße gegeben hat. Und ohne sie hätte es all diese ganzen Bewegungen auch in den einzelnen Städten, auch diese Jugendbewegung nicht gegeben. Und ich glaube, dass eine Bewegung eine Ikone braucht. Und ich finde es ein bisschen kleinlich, dass man sich dauernd an ihr abarbeitet, ob sie jetzt nun mit dem Segelschiff darüber fährt und wie viel CO2 das ist. Also diese Rechnerei finde ich vollkommen niftelig und popelig, weil es letztendlich geht es bei ihr ja um das große Ganze. Ob sich die Welt damit verändert, weiß ich nicht. Aber du brauchst immer Menschen, die irgendwie voranschreiten und Leute zum Nachdenken
bringen.
Und
das tut sie. Hat sie bei Ihnen was gewirkt? Oder Ihren Kindern? In der Familie?
Naja, natürlich. Also auch meine Kinder sind auf die Fridays for Future. Natürlich hatten auch wir Diskussionen zu Hause. Ja, ich bin jetzt Vegetarier oder wir fahren jetzt nicht in den Urlaub mit dem Flugzeug. Nein, wir fahren jetzt mit der Bahn. Also solche Diskussionen hat man. Das finde ich auch gut. Und ich finde das gut, dass die nächste Generation das einfordert.
Herr Fleischhauer, verändert Greta Thunberg unser Leben?
Also das zeigt, glaube ich, auch die Diskussion eben. Bestimmte Dinge, die wir als selbstverständlich angenommen haben oder wo wir gar nicht nachgefragt haben. Zum Beispiel, wo kommt das Fleisch her? Und alle wissen so ein bisschen, also das, was wir da auf dem Teller finden, ist jetzt vielleicht nicht unter Bedingungen hergestellt, die wir toll finden. Das sozusagen ist angestoßen. Das wird, und ob das einen politischen Effekt hat, das wird man nachher sehen.
Und Greta, hat sie einen politischen Effekt? Ist das gut, was sie da macht?
Also jetzt sehen wir natürlich hier, ich weiß nicht, ob Sie die Zuschauer auch sehen können, ist natürlich, die ist jetzt endgültig World Celebrity geworden.
Sie ist gerade mitten auf dem Atlantik.
Das ist eine andere Sphäre. Ich fand es ehrlich gesagt jetzt nicht ganz so kleinlich, mal nachzufragen, wie ist es eigentlich mit einer CO2-Bilanz bei einem Trip, der nun überall, unter anderem auf dem Sterncover, sehen wir ja, ganz groß gefeatured wird, und zwar ja genau als Symbol.
Sie ist der Anspruch mit diesem Segel, mit diesem Segelboot.
Ich fahre nach Amerika, klimaneutral ohne, dass ich CO2 emittiere oder ausstoße. Und dann ist, glaube ich, ein Taz-Reporter mal auf die Idee gekommen, nachzufragen, wer fährt denn eigentlich das Schiff zurück? Oder sagten die dann bei den Skippern ganz treuherzig, naja, da fliegen 4 Leute rüber nach New York und das Schiff muss ja, braucht eine Besatzung, ein schwieriges Schiff, ne? Das sieht man da, das ist jetzt kein normales Segelboot, das ist ein Rennboot. Und die fliegen natürlich nach New York, wie sollen sie auch rüberkommen und fahren das Boot wieder zurück. so, dass man, wenn man ein solches Symbol setzt, mit dem man ja auch was bewegen will,
dann darf
dann sollte das, glaube ich, nicht passieren. Das ist ein kleiner PR-Gau gewesen. So. Und dass er jetzt möglicherweise auch Leuten natürlich Boreschke? Wasser auf die Mühlen schiebt.
Ja, mich wundert es jetzt nicht, dass Sie sich darüber freuen.
Nee, halt. Das ist eine Unterstellung. Ich freue mich darüber, ist erstmal eine Beobachtung gewesen. Das ist ganz ein großer Unterschied.
Ich finde, das ist, in der Tat kann man überhaupt insgesamt bei den ganzen PR-Sachen natürlich sagen, okay, müssen die so sein und so weiter. Aber ich finde, darum geht es irgendwie nicht. Es geht bei Greta um eben das große Ganze. Und sie hat versucht zu zeigen, okay, sie will, wie sie ist, eben darüber fahren mit dem Schiff. Ja, das ist halt ein bisschen schwierig. So.
Herr Schröder, Greta Thunberg.
Also ich bin der Auffassung, dass das eine ganz wichtige zentrale Figur ist. Ich glaube, dass sie ganz viel ausgelöst hat, auch an Politisierung in einer jungen Generation. Also meine Generation, der End-30er, Anfang 40er, steht ja schockiert davor und sagt, wann haben wir die Schule geschwänzt, wenn wir Tagesdienst hatten. Ne? Und da passiert wirklich was. Und das ist eine neue Politisierung, die stattfindet. Und das hat sie bewirkt, auch einfach ein Nachdenken und eine Generation auch politisiert, von der man sonst immer dachte, die interessiert sich nur für Instagram, für Selfies und für YouTube. Und das ist eben nicht der Fall. Okay. Und das finde ich eigentlich ein sehr schönes Zeichen und auch ein sehr hoffnungsvolles Zeichen für die Zukunft, dass da Brain in einer Generation ist, der man sonst immer die vollständige Verblödung zugesprochen hat.
Brain, also. Ein bisschen intellektueller ist sie geworden.
Bei Thunberg. Ja. Die Frage bei Thunberg ist die Befassung der Öffentlichkeit und auch der Medien mit dieser Frau. Und da beginnen meine Zweifel oder Bauchschmerzen. Also das nennt man Hagiographie in der Religionsforschung, also die Heiligsprechung von Menschen. Mhm. Und das heißt, also jedenfalls, deswegen habe ich den Journalismus natürlich auch betreten, weil man da mal eine gewisse Boshaftigkeit ausleben darf, weil man auch Fragen stellt, die andere nicht vielleicht stellen.
Sie sind gegen Heiligsprechung.
Und das ist natürlich hier. Also wenn Sie einen Witz über Greta Thunberg machen, dann erreicht sie das Strafgericht. Ja.
In Form von?
Auf Twitter, weiß nicht, ob vielleicht alle gesehen, Greta Thunberg hat ja neulich besucht den Hamburger Forst. Und dann gab es ein ganz verrücktes Bild, wo dann lauter so Vermummte hinter ihr stehen und vorne im Vordergrund so ganz angeleuchtet sie. Und dann habe ich, glaube ich, geschrieben auf Twitter, die Dreharbeiten zur vierten Staffel von Stranger Things haben begonnen, wie Netflix gerade mitteilte. Das hätte ich nicht tun sollen. Also selbst Zeit-Online-Kollegen, wie tief will der Fleischhauer noch sinken in der Befassung mit diesem armen Mädchen?
Aber das haben Sie doch bei allen Themen. Also das Grundproblem besteht doch nicht darin, dass man Greta Thunberg nicht kritisieren darf. Ich meine, wenn Sie einen Witz auf Kosten der AfD machen, dann haben Sie die AfD-Trolle, dann kriegen Sie einen Hass.
Ja,
das Problem der Gegenwart ist doch eher, denken in den Kategorien von Heroisierung und Dämonisierung.
Ich gebe Ihnen ein Beispiel, weil das ist ein Thema, das uns in der Tat viel beschäftigt, aber eigentlich waren wir bei dem Hauptthema und nicht bei dem Medialen. Ich gebe Ihnen etwas, was sehr gut auf Twitter wahrscheinlich laufen wird und auch hier gut zu kommentieren ist. Olaf Scholz ist jetzt dann doch willens, SPD-Parteivorsitzender zu werden. Herr Schröder, eigentlich hat er gesagt, der schafft er gar nicht zeitlich, weil er Finanzminister ist. Jetzt hat er doch Zeit. Ist das gut?
Ja, das ist die eine Stunde, in der die Uhr wieder eine Stunde zurückgestellt wird im Oktober. Die hat er jetzt festgestellt, dass die dazukommen. Jetzt hat er Zeit. Nein, aber das ist ja bei der SPD ein altes Prinzip. Das hat der Martin Schulz schon hervorragend durchexerziert. Wir werden auf keinen Fall in eine große Koalition eintreten. Diese Konstellation ist abgewählt und dann wollte er darin Außenminister werden. Hat er nicht ganz geklappt. Und jetzt sagt Scholz eben, ich möchte jetzt doch antreten. Es wundert mich ein bisschen, seit wann ist der Insolvenzverwalter derjenige, der das Unternehmen plötzlich erneuert. Aber Offenbar möchte er. Ich halte das tatsächlich für ein Problem, weil er ist einer der großen GroKo-Befürworter. Er ist ja auch einer der Unterstützer von Hartz IV gewesen. Ich halte das tatsächlich für problematisch, weil ich glaube, der nächste SPD-Chef kann nur und wird nur gewinnen, wenn er das klare Nein zur großen Koalition formuliert.
Und das wird er sicher nicht tun. Frau Reschke, Olaf Scholz, rettet er die SPD?
Ich fand es interessant, dass aus diesem ganzen Kandidatenreigen genau zwei Leute gesagt haben, dass sie diese Bürde der Kandidatur annehmen, weil die Verantwortung sie ruft, also ein höheres Gut sozusagen, nicht weil sie das gerne machen wollen, sondern weil, wenn die Partei in so einem Zustand ist, dann muss ich, sie werden gerufen sozusagen, da muss ich da rein. Dazu gehört auch Olaf Scholz. Ob das gut ist oder nicht, ist natürlich tatsächlich Sache der SPD. Und da gibt es ja solche und solche und solche Meinungen. Meinem Gefühl nach, einfach jetzt nur als Beobachter oder Wähler, hätte ich den Eindruck, ist das jetzt die Erneuerung der SPD, der neue Ruck, das, was sozusagen der SPD eine neue Richtung gibt, eine neue Stärke, wüsste ich jetzt nicht, hätte ich jetzt so Zweifel.
Mhm. Herr Fleischhauer ist ein Fan von Olaf Scholz, nehme ich an.
Mhm. Mein Kandidat ist eindeutig Stegner. Und das war das, jetzt mal ohne Scherz. Ich hab, den
Norddeutscher, ich sehr links positionierter.
Ja, naja.
Freudiger.
Wie ich schon da gerade sagte, also das kann doch jetzt nicht einer wieder machen wie der Scholz, der sich natürlich auch verhaftet wird für alles, was schiefgelaufen ist.
Warum steht
heißt der nicht auch der Scholzomat? Ja, ich meine, ja. Wenn du hier säße, alle würden so nicken und langsam so auch wegnicken. Ja. Das ist, nein, die brauchen auch mal einen kleinen Energiestoß. Stegner hat das Problem der Mundwinkel. Ja, also,
das
geht immer so nach unten, also das Gesicht zur Krise. Das.
Keine Witze über Mundwinkel seit 2005 bei Merkel durch. Ja. Ein für alle Mal.
Und aber
recht. Keine Witze.
Wirklich. Wo er recht hat.
Er ist ein Kämpfer.
Wo er recht hat.
Stegner ist ein Kämpfer. Stegner ist ein Kämpfer und setzt sich auch mit solchen Leuten auf Bühne und auch auseinander, die jetzt nicht aus dem eigenen Stall sind. Also ich fand den
Gesine Schwan zum Beispiel. Ich finde, beiden sind...
Wir sind, glaube ich, 17 Kandidaten. Wenn wir jetzt anfangen, die alle durchzudeklinieren, ist die Sendung zu Ende, ohne dass wir irgendetwas erreicht hätten. Aber ja. Gesine Schwan, ja?
Gesine Schwan und Ralf Stegner, für mich so eine Art Meghan und Prince Harry der SPD. Also ich finde eine super...
Es ist so gemein. Ich höre jetzt auf mit SPD, weil wenn Sie nur noch Witze darüber machen, ist das nicht nett von Ihnen. Ich mache etwas Ernsthaftes. Ich rede mit Ihnen gerne über den Brexit, Frau Reschke. Boris Johnson ist auf Europa-Tournee. Er ist jetzt derjenige, der als Premier das handeln muss für die Briten und er kommt nach Deutschland. Heute ist er mit Angela Merkel zusammengetroffen und er möchte einen neuen Deal. Morgen geht er zu Macron. Soll die EU diesem Mann entgegenkommen und tatsächlich dieses Paket nochmal aufschnüren und den Briten helfen? Was? Ich höre immer aus dem Kopf.
Nein.
Nein, auf keinen Fall. Nein.
Naja, also im Moment ist es ja so, dass er irgendwie gesagt hat, so, ich komme jetzt nochmal, wir müssen das irgendwie anders machen. Wie sage ich dann? So, und dann sagt man, wie sage ich dann, ist ja ein bisschen spät jetzt. Also das heißt, er hat ja wirklich nichts im Köcher. Ich finde, wenn er mit Angeboten käme, wenn er wirklich nochmal was bringt, dann glaube ich, muss sich auch eine EU offen zeigen, weil natürlich ganz grundsätzlich hat man jetzt die Haltung, dass man sagt, ey, so geht das nicht weiter und dieses entsetzliche Drama, was sich jetzt schon so lange hinzieht, muss jetzt auch mal irgendwie beendet sein. Nur ganz ehrlich, ganz am Ende des Tages geht es halt um die EU und es geht auch um Großbritannien und letztendlich ist es schon blöd, wenn die rausfliegen und wenn das ungeregelt passiert und wenn wir in Nordirland ein Problem bekommen, so, dann ist das keine Lösung, an der wir, für die wir eigentlich sein sollten. Also das heißt, man sollte sich schon, finde ich, auf Dauer verhandlungsbereit sein. Nur so, wie der sich momentan geriert und aufstellt, kannst du jetzt als EU gar nichts anderes machen, als sagen so, okay, sorry, aber dann geht's jetzt
nicht. Er macht's ja noch schlimmer. Er geht hin nach zum Beispiel Berlin oder Paris und sagt, wir müssen den Deal aufschnüren und wenn ihr das nicht wollt, so wie ich das will, dann schieße ich mir ins Bein. Ja? Das ist eine wahnsinnige Drohung. Ja? Also die Selbstzerstümmelung. Mhm. Aber ich finde, das muss man sagen, also bei aller auch Scherzen, die man über Boris Johnson treiben kann, er ist der Einzige auf der britischen Insel, der einen Plan hat.
Ehrlich?
Ja, er sagt raus und zwar unter allen Bedingungen. Das kann jetzt ganz furchtbar sein, aber das funktioniert. Das Parlament hat abgestimmt, glaube ich, 9-mal zu allen möglichen Vorschlägen. Und sie haben immer gesagt, was sie nicht wollen, aber wie sie es gern hätten, hat das Parlament, das Britische, nie sagen können. Und da ist natürlich ein wahnsinniger Vorteil, weil das, was er durchzieht, funktioniert. Zwar mit der furchtbaren Kosten, möglicherweise, also dann die Lastwagen bis Wales und keine die Flugzeuge fliegen, ja, kommen dann alle vom Himmel gefallen, weil das Kerosin ausgeht, aber der Brexit ist durchgesetzt.
Aber das ist dann funktioniert, wenn die Lastwagen bis Wales stehen und...
Ja gut, das britische Volk ist ja live geprüft, die haben auch die V2 überlebt.
Herr Schröder, Boris Johnson ist der Einzige mit einem Plan, sehen Sie das so?
Nee, glaub ich nicht. Das ist einfach ein ruchloser Populist. Ende aus. Also glaube ich gar nicht, dass der einen Plan hat. Ich habe da große Sorgen, vor allem auch für Großbritannien, wenn er da auf Dauer bleiben sollte. Ich fürchte auch, es wird auf einen No-Deal rauslaufen und das kann eigentlich am Ende keiner wollen.
Mhm. Ich habe jetzt ein Problem, ich habe nur noch eine Minute, aber vielleicht geht das auch schnell. Trump will Grönland kaufen. Erst haben wir gedacht, das ist ein Witz. Aber es ist ihm offensichtlich so ernst, dass er jetzt einen Staatsbesuch in Dänemark abgesagt hat, weil er Dänemark nicht verkaufen will. Dann hat er gesagt, dann fahre ich jetzt nicht zur dänischen. Also reicht eine Minute dafür, Herr Fleischhauer? Was soll ich darüber denken?
Das ist genial. Also Trump, will ich sagen, Trump schafft es, die Fantasie der Welt zu besetzen. Wir reden jetzt über seinen natürlich total irren Vorschlag. Die Amerikaner kaufen Grönland und er wiederholt sozusagen, die haben auch schon mal Alaska gekauft. Übrigens damals für $7 Millionen, der schlechteste Deal, den Russland je gemacht hat. Ja. Und das wiederholt er als the biggest salesman ever. Und er weiß natürlich, das wird nichts. Und trotzdem, die ganzen Nachrichtensendungen in Amerika sind voll. Und das ist seine große Fähigkeit, ein Thema zu setzen, auch wenn es ganz irre ist, was die Fantasie der Menschen Beschäftigten anheizt.
Frau Reschke, sind Sie
auch? Ja, dem kann ich leider nur zustimmen. Also Trump ist gerne toll, ne? Ist in diesen Dingen in vollkommenem Irrsinn verbreiten und damit sich im Gespräch halten, genial.
Okay. Wenn sich die SPD davon eine Scheibe abschneiden kann, doch.
Vielen Dank, Florian Schröder, Anja Reschke und Jan Fleischhauer. Herzlichen Dank meinen Kommentatoren. Und ein bisschen, Markus Söder hatte gewissermaßen recht. Ja, wir werden jetzt noch historisch. Wir gehen in einen Moment zurück, der unsere Geschichte verändert hat. Wir gehen zurück in eine Situation vor genau 30 Jahren an der österreichisch-ungarischen Grenze, die nämlich für einen Moment lang plötzlich so ein Spaltbreit offen war. Nur so ein Spaltbreit. Aber es haben hunderte DDR-Bürger genutzt zur Flucht in den Westen.
Der 19. August 1989. Dieser Tag verändert die Welt.
Hunderte DDR-Bürger haben heute eine Veranstaltung an der ungarisch-österreichischen Grenze zur Flucht in den Westen genutzt.
Mit Bier und Gulasch wird an der ungarisch-österreichischen Grenze das sogenannte paneuropäische Picknick gefeiert. Die Teilnehmer träumen von einem Europa ohne Grenzen. Für 3 Stunden wird der Traum wahr. Mit Zustimmung der Behörden werden die Grenzen geöffnet. Hunderte DDR-Bürger können es nicht fassen und laufen in die Freiheit. Eine von ihnen, die Leipzigerin Cornelia Kupsch, die damals 32-Jährige, flieht an diesem Tag mit ihrem Mann und ihren 2 kleinen Kindern.
Und jetzt ist sie hier zu Gast. Herzlich willkommen, Cornelia Kupsch. Schön, dass Sie da sind. Vor 30 Jahren. Also das Picknick war am 19. August, heute ist der 21. August, da waren Sie schon im Westen, aber eigentlich wollten Sie nur Urlaub machen in Ungarn. Sie waren mit Ihren 2 kleinen Kindern da, die waren 3 und 6 Jahre. 6 Jahre alt und Ihrem Mann waren eigentlich schon auf dem Heimweg nach Leipzig. Wieso sind Sie auf dieses paneuropäische Picknick gegangen?
Das hat eine ganz kleine Vorgeschichte. Mein Mann hat im Jahr vorher an der Universität in Budapest kurzzeitig gearbeitet.
Er ist Mediziner.
Der ist Mediziner.
Fachrichtung Pathologie.
Genau. Und das war für DDR-Bürger etwas schwierig, in Ungarn Urlaub zu machen. Wir hatten ja immer nur ein begrenztes Budget. Also wir bekamen Tageszuteilungen in Forint und das war also nicht möglich. Also hat uns der Professor Kereny damals eingeladen und hat gesagt, wir haben ein Ferienhäuschen in den Bergen, in den Budabergen, dann kommt doch mit der Familie rüber. Mhm. Das haben wir gern angenommen. Und am letzten Tag, als wir den Schlüssel abgeben, sagt er zu uns, morgen wird in Sopron die Grenze geöffnet. Und da haben wir gesagt, na gut, dann gucken wir uns das mal an. Wir haben es nicht wirklich geglaubt, weil das Gespenst der Grenzöffnung geisterte ja schon einige Monate, sowohl durch Ungarn als auch durch in Gesprächen in der DDR. Aber es war ja auch immer nur eine symbolische. Also diese symbolische war eigentlich Grenzabbau, aber Ergänzung durch irgendwie eine andere Überwachung.
Die Ungarn haben den Zaun abgebaut, weil der verrottet war. Ja. Und das war ein Teil des Gerüchtes. Aber waren die Gerüchte denn so, dass Sie dachten, wenn wir jetzt zu dem Picknick fahren, werden wir die offene Grenze erleben? Oder was haben Sie gedacht, als Sie dahin
sind? Wenn ich heute, das 30 Jahre ist eine lange Zeit, aber wenn ich es heute noch mal zurückdenke, dann sind wir doch nicht ganz ohne Vorankündigung da reingestolpert. Das heißt, bevor wir in den Urlaub fuhren, haben wir zu Eltern und Schwiegereltern gesagt, also für den Fall, dass wir nicht zurückkommen, dann sind da die Papiere, da sind wichtige Unterlagen und aber eigentlich kommen wir wieder. Also wir würden niemals weder das eigene Leben noch das Leben der Kinder riskieren. Das war kein gutes Land, das war für politisch für mich auch ein Ausnahmezustand, also aber im Normalfall wären wir bei dem normalen Urlaubsablauf nach Hause gefahren und hätten den Ausreiseantrag gestellt.
Und dann waren Sie neugierig, sind da gelandet. Was haben Sie denn da gesehen? Wie muss man sich das vorstellen? War das ein Volksfest? Wurde da gegrillt? Ja. Waren da viele Ungarn dabei?
Nein. Ganz, ganz, ganz anders. Also es lagen im anders als es in DDR-Medien kolportiert worden ist. Also wir sind weder mit Geschenken gelockt worden, noch hat man uns angesprochen, noch irgendwas. Aber überall unterwegs in Sopron haben wir so eine Handzettel gesehen, wo drauf stand Einladung zum paneuropäischen Picknick. Und dem sind wir dann gefolgt. Also wir haben auch noch im Vorfeld gesagt, fahren wir hin oder nicht. Und dann sind wir da diesen Pfeilen gefolgt und landeten auf einer Wiese. Da standen ein paar Zelte, das war auf ungarischem Territorium, Weinberge und Felder links und rechts. Ja, und da standen die Leute, waren ein oder zwei Zelte, soweit ich mich erinnere, und da standen die Leute und redeten kaum miteinander. Also es war eine ganz eigenartige Situation.
Also kein Fest, sondern eher?
Kein Fest, sondern eher eine ganz angespannte Situation, weil jeder jedem misstraute. Also es war ja so, zur selben Zeit saßen in der Botschaft in Budapest, die übervoll waren, Leute und warteten auf eine Ausreise, die sie erzwingen wollten. Und es war immer dieses Misstrauen und das saß ganz tief, wenn man mit jemandem redet und das Falsche sagt und man kommt, käme nach Hause, dann blühte einem nicht nur, dass sie die Kinder wegnehmen, sondern dass sie ins Gefängnis gehen wegen geplanter Republikflucht. Das war ein kriminelles Vergehen.
Und dann setzte sich diese Masse irgendwann mal trotzdem in Bewegung.
Und irgendwann setzte sich diese Masse in Bewegung. Ich habe nicht mehr auf die Uhr geguckt, mag um drei gewesen sein oder
vor. Aber wussten Sie wohin?
Nein.
Und Sie sind mitgegangen mit den Kindern?
Ich habe zu meinem Mann gesagt, als wir merkten, die laufen hier alle los, habe ich zu meinem Mann gesagt, da geh doch wenigstens mal ins Auto und hol mal unsere Papiere. Das heißt, wir hatten die Ausweise, was wir am Leib hatten, und die zwei Kinder und sind losgelaufen. Keiner wusste, wo es hinging. Und ich weiß auch nicht, wer da vorne weggegangen ist. Also meistens sind die Jüngeren ohne Hund und Katze, sage ich mal, schneller als eine Familie mit zwei kleinen Kindern. Und wir sind gelaufen. Und wir sind etwa eine Dreiviertelstunde gelaufen und immer einen Feldweg, weil, wie ich heute weiß, war das eine Landstraße, die mal als stillgelegter Diplomatenübergang, also es war mal ein stillgelegter Diplomatenübergang, also nie eine große Grenze und nie eine große Straße, sondern ein Feldweg. Und da sind wir lang gelaufen und etwa nach einer Dreiviertelstunde, die Kinder waren schon lange müde, mein Mann hatte die große auf den Schultern und ich die kleine, habe ich zu meinem Mann gesagt, hier stimmt was nicht. Da sagt er, was? Ich sage, dann merkst du nicht, die Schlange zieht sich immer weiter auseinander. Also so Gruppe, die wir losgelaufen waren, die wurden immer dünner, je nachdem, wie jeder schnell lief. Es kommt uns niemand entgegen. Da sagt mein Mann, wie? Ich sage, wenn irgendwo ein Fest ist, da sagt irgendeiner, was ist das für ein Scheiß? Blöde genau Musik. So. Ja. Oder mir passt das nicht. Oder mir drückt die Zeit auf den Schultern. Ich gehe wieder. Also es kommt ihnen immer mal irgendeiner entgegen. Da dann kam nicht. Aber niemand. Da kam niemand und plötzlich stand an einem Gebüsch stand ein jüngerer Mann und sagte zu uns, die Ungarn und die Österreicher gucken weg, ihr könnt hier über die Grenze gehen, bleibt in Gruppen zusammen. Und dann gingen wir um dieses Gebüsch rum und ja, das sind so Bilder, die dann aufkommen, ja. Und da saßen Ungarn mit einem Maschinengewehr auf dem Schoß, auf dem Jeep vorn, und der andere rauchte und guckten weg.
Soldaten.
Und sind wir an denen noch vorbei und liefen aber faktisch schon auf die Szenerie zu, die in diesem Video auch gerade eingespielt worden war. Also der Zaun war da zu der Zeit schon offen. Fotografen und Kameras und ja. Mein Mann läuft durch, das sieht man auch schön. Unsere Tochter hat so eine gestreifte Strickjacke an. Und ich wollte mich eigentlich vor den Kameras verstecken.
Warum?
Die Angst, dass alle die zu Hause sind, dadurch möglicherweise, weil wir einen indirekten Grenzübergang gemacht haben, Repressalien zu befürchten hatten. Die war groß. Und ich nehme so den Arm und habe aber nicht bedacht, dass eine Dreijährige ein gewisses Gewicht darstellt. Und fiel in dem Moment, wo wir durch den Zaun gehen, allen vor die Füße.
Es gibt ein Bild davon, man sieht sie aber nur von hinten.
Ja, ich weiß.
Das Kind aufgehoben.
Ich weiß.
Für sie war das.
Ich weiß. Es war einfach. Es war nicht so richtig schön. Also das ist so eine Sache, die ist eingegraben. Also es ist jetzt nichts. Aber Sie merken es ja selber. Bewegt mich immer noch.
Aber wann wussten Sie? Also ich meine, wie bewusst war denn im Moment dieses Grenzübertritt Ihnen und Ihrem Mann der Grenzübertritt? Also dass Sie wirklich jetzt das alte Leben verlassen und die DDR und in den Westen gehen?
Das war ein längerer Prozess. Also deswegen bin ich eigentlich, es ist für mich nicht nur der 19., sondern also ich glaube, ich bin erst so gegen den 24. Und das hat mein Mann auch gesagt, wir haben nicht Filmrisse, aber da ist ganz viel abgelaufen. Das waren etwa 5 Kilo, die ich in den 3 Tagen verloren habe. Also das war, es war einfach purer Stress. Es war in dem Moment, war es das Empfinden, was haben wir hier gemacht? Also wir sind jetzt hier durch. Wir sind möglicherweise auf irgendwelchen Medien morgen abgebildet. Und es wurde uns ja immer Böses hinterhergesagt als DDR-Bürger, die gingen. Das waren ja immer vom Klassenfeind Verbrämte, Gelockte oder was weiß ich. So,
Haben Sie auch diskutiert, ob das richtig ist, was Sie da tun?
Ja, das haben wir intern diskutiert. Mein Mann fand das möglicherweise auch noch viel länger als ich zweifelhaft, ob das gut war. Mhm. Ich war beruflich in einer anderen Situation und ich war als politisch ein bisschen orientierte Frau, war ich auch in der Situation, dass ich gesagt habe, zu der Zeit damals war zum Beispiel ganz einfach, unser Kind sollte in die Schule kommen und wir hatten von der Wohnung aus einen Blick auf einen Schulhof und auf dem Schulhof mussten Kinder Handgranaten werfen üben, weil die damalige Bildungsministerin, das war Frau Honecker und die hatte beschlossen, es gibt einen Wehrunterricht und da habe ich gesagt, dieses Land kriegt meine Kinder nicht.
Aber trotzdem ist es ja ein Schritt, das alles zurückzulassen.
Ja.
Was haben Sie denn mitgenommen in diesem
Moment? Naja, unsere Kinder.
Und die Pässe?
Und die Pässe.
Was haben Sie zurückgelassen?
Alles. Also wir hatten eine große Wohnung, 120 Quadratmeter. Im Schrank lag die Zuckertüte für die Schuleinführung. Man kam in der DDR generell am 1. September in die Schule. Am 24. August war der Geburtstag meiner Schwiegermutter. Die hatte mich schon zum Kuchenbacken eingeplant. Also es war alles da. Also wir hatten ein Leben. Mein Mann hat verdient. Ich hatte ein bisschen verdient, bis man mir meinen Beruf verboten hat. Es war alles da. Und es war ein Freundeskreis da. Und die Kinder hatten ein Leben. Und ich glaube, das Schwierigste, was diesen Bruch ausmachte, war nicht das Materielle alleine zurückzulassen, sondern soziale Kontakte zu kappen. In dem Moment wussten wir ja nicht, wie die Entwicklung politisch war. Wir wussten ja nicht, wann wir alle wiedersehen.
Ob Sie jemanden wiedersehen.
Wir wussten, dass irgendwann die Großeltern in Rente uns als erstes wiedersehen, aber die Freunde waren weg.
Gab es einen Moment in diesem Tag, an diesem einen Tag, wo Sie auf dem Weg in den Westen, Sie sind, glaube ich, im Zug dann gesessen, von Wien dann nach Westdeutschland, gab es einen Moment, wo Sie wirklich gedacht haben, wir drehen jetzt um und wir gehen zurück?
Ja, den gab es. Dieser Zug, wir haben damals gesagt, so circa 500, also später habe ich gehört, es waren wesentlich mehr noch. Da saßen wir in diesem Zug, der dann ein Sonderzug war, weil wir so viele waren, der nach Frankfurt fuhr und in Wien, also erstmal noch eine Weile auf den Gleisen stand und wir saßen im Abteil, mein Mann und die Kinder und dann guckt mein Mann mich an und sagt, wir können jetzt immer noch aussteigen, wir können immer noch aussteigen, wir können einfach rausgehen und sagen, unser Auto steht da und wir fahren zurück und da habe ich gesagt, und dann sagen die, das ist ja nett, aber wir müssen ein Exempel statuieren, sie haben widerrechtlich die DDR verlassen und das ist eine Straftat und für die Straftat. Und das war keine Erfindung, das war so. Ging man für lange Jahre ins Gefängnis.
Und die Kinder kamen ins Heim.
Und die Kinder kamen ins Heim. Und da habe ich gesagt, das wirst du nicht tun. Es gab auch eine Situation, als wir direkt da hinter der Grenze in so einem Gasthof waren und erstmal die Leute alle zusammengerufen wurden, bis die Österreicher die Busse organisiert hatten. Da waren einige, die sind noch mal zurückgegangen und haben versucht, die Autos zu holen. Und da habe ich zu meinem Mann gesagt, das wirst du nicht tun. Nicht, weil es ein Trabant war, sondern einfach, weil ich gesagt habe, wenn die Grenze zumachen, dann sitze ich hier mit den Kindern. Wir hatten keine Familie im Westen und eigentlich in dem Sinne jetzt keinen Freundeskreis, der auf uns wartete. Dann sitze ich hier mit den Kindern und du bist auf der anderen Seite. Das geht nicht, das machst du nicht, du bleibst hier. Also blieb er da und dafür bin ich ihm dankbar.
Sie sind heute sowas von angekommen im Westen. Ich weiß es, Sie sind in Hannover, Sie sind Bezirksbürgermeisterin in Hannover für die CDU. Ihr Mann hat eine erfolgreiche Karriere als Arzt auch gemacht. Sind Sie froh, dass Sie damals gegangen sind?
Ich habe es nie bereut. Ich würde es auch immer wieder tun. Ich würde es aus dem Grund machen, weil ich nach wie vor der Meinung bin, wenn wir nicht gegangen wären, wäre dieses Land wahrscheinlich nicht zusammengebrochen. Und ich bin auch durch manches Tal gegangen im Westen, natürlich. Das ging damit los, dass ich eben nicht gewöhnt war, dass ich mein Kind in den Kindergarten um 9 abgebe und um 12 holen muss. Und dann gehen sie mal zu einem Arbeitgeber und sagen, Ich hätte jetzt gerne mal einen geilen Job. Und dann haben Sie noch Landwirtschaft studiert und wohnen in einer großen Stadt.
Aber Sie haben es nicht bereut, haben Sie gesagt.
Aber ich habe es nicht bereut.
Es ist wichtig, dass Sie uns das heute erzählt haben, weil man sich gar nicht mehr vorstellen kann, dass es diese Grenze wirklich gegeben hat. Und es sind 30 Jahre. Herzlichen Dank, Cornelia Kupsch, dass Sie heute hier waren und noch einmal uns in die Vergangenheit gebracht haben. Vielen herzlichen Dank. Das war auch das Ende dieser Sendung. Danke Ihnen, dass Sie zugeschaut haben. Herzlichen Dank hier im Studio, dass Sie dabei waren. Wir sind nächste Woche wieder da. Jetzt das Nachtmagazin mit Susanne Schlichter. Schönen Abend noch. Wiedersehen.